Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Staffel von Diagnose Zukunft, dem eHealthTech-Podcast über die Zukunft des Gesundheitswesens. Wie wird unser Gesundheitssystem digital transformiert? Wie lässt es sich sinnvoll weiterentwickeln? Diesen und weiteren Fragen gehen unsere Gastgeber nach, Doc Esser und Tobias Leipold. Zusammen mit hochkarätigen Gästen sprechen die beiden über Herausforderungen und Zukunftsprozesse in diesem spannenden Themenfeld.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Heute begrüßen wir Stefan Adolf bei uns.
Und Stefan ist Developer Ambassador bei Turbine Kreuzberg. Die Turbine Kreuzberg entwickelt die dezentrale elektronische Patientenakte, kurz DEPA.
Die DEPA ist dazu da, personenbezogene medizinische Daten zu dokumentieren und auszutauschen, während die Datenhoheit voll und ganz bei den Patienten bleibt. Was alles dazugehört und wie die DEPA funktioniert, darüber sprechen wir heute.
So, hallo Stefan erstmal.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist bei diesem sonnigen Wetter. Tu uns einen Gefallen und stell dich einmal unseren Zuhörenden vor.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Adolf und wie ihr gerade schon gehört habt, ist mein Jobtitel Developer Ambassador bei einer Firma, die heißt Turbine Kreuzberg. Die wird jetzt vielleicht nicht jedem was sagen. Wir sind eine Digitalagentur hier in Berlin-Kreuzberg. Konnte man sich fast denken. Wir haben aber auch Büros in Portugal, in der Algarve und in Leipzig und haben insgesamt 80 EntwicklerInnen bei uns, die sich, sagen wir mal, mit Enterprise-Technologie auseinandersetzen, mit viel so B2B-Systemen. Wir haben sehr viel E-Commerce bei uns, aber wir haben eben auch einen Tech-Innovation-Branch bei Turbine Kreuzberg und da bin ich ein Teil davon und wir beschäftigen uns mit, wir nennen es, also jetzt nicht wirklich Zukunftstechnologien, aber sagen wir mal mit modernen Technologien, um Probleme der Vergangenheit in der Digitalisierung neu zu denken. Und eins dieser Problemfelder ist E-Health und bei uns fing es dann an, mit der dezentralen elektronischen Patientenakte, genau.
Die DEPA ist ja eine dezentrale Infrastruktur, wie du sagst, und im Prinzip auch für Europa, also um personenbezogene medizinische Daten zu dokumentieren, auszutauschen. Und kannst du da vielleicht nochmal konkretisieren und genauer erklären, was das bedeutet?
Ja, sehr gerne. Also vielleicht erstmal zum Wort Dezentralität. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, deutlich mehr Menschen gebräuchlich als vor 2 Jahren, weil wir alle wissen, was eine Corona-Warn-App ist mittlerweile. Dieser Begriff der Dezentralität, der treibt uns schon seit 3-4 Jahren an und man stolpert unweigerlich über Begriffe wie Blockchains oder dezentrale Filesysteme, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und für uns war es, also wir haben uns angeschaut, welche Anwendungsfälle gibt es denn da draußen und sind dann tatsächlich vor 3 Jahren mal über das Thema Patientendaten gestolpert und haben mal geguckt, was gibt es denn da an dezentralen Lösungen. Und man muss sich das so vorstellen, in einer dezentralen Welt speichert man Informationen typischerweise nur beim Urheber und nicht in irgendeiner Cloud. Also der Urheber selbst kann sie auch wieder in einer Cloud speichern, aber er selber entscheidet, in welcher das sein soll. Man kann theoretisch als Urheber auch Daten bei sich zu Hause aufbewahren, auf einem USB-Stick, an seiner Fritzbox, you name it. Ne? Also es geht darum, dass das Daten bei den Urhebern oder bei den Datenquellen verbleiben und dann über ein möglichst peer-to-peer-basiertes Protokoll zusammengeführt werden oder zur Applikation zusammengebunden werden. Und so eine Idee wie eine elektronische Patientenakte, und jetzt will ich das nicht gleichstellen mit der elektronischen Patientenakte der Telematikinfrastruktur, die ist halt darum dramatisch viel komplexer als das, was wir momentan uns ausdenken. Aber diese Idee einer elektronischen Patientenakte eignet sich durchaus für die Dezentralisierung, weil es ja eine spannende Vorstellung wäre, dass man Patientendaten bei sich behält als Patient oder auch als Arzt in seiner Praxis behält und dann nur auf Anfrage Daten mit einer berechtigten anderen Stelle, zum Beispiel dem Patienten, beim Leistungserbringer, austauscht. Und genau das ist die Richtung, in die wir uns bewegen. Wir versuchen, Daten lokal zu speichern und dann über Peer-to-Peer-Netzwerke und Blockchains mit anderen Parteien zu teilen.
Wie kam es denn zu der Idee und wie grenzen sich denn jetzt die Technologien eurer dezentralen Infrastruktur von beispielsweise der EPA ab?
Ja, also die elektronische Patientenakte auf Basis der Telematikinfrastruktur, die wir in Deutschland gerade einführen, ist grundsätzlich ja, also man könnte es als cloud-basiertes System bezeichnen. Es ist ja nun kein AWS-System oder sowas, ja, oder es läuft eben nicht auf einer AWS-Infrastruktur, aber es ist ein System, was auf Zentralität angelegt ist, aber also sich dezentral dadurch äußert, dass jede Krankenkasse ja und auch jede Arztpraxis sich über Konnektoren mit diesem System verbindet. Das macht die Telematik-Infrastruktur aber natürlich noch nicht zu einem dezentralen System. Es ist ein System, was man könnte sich immer als Datenautobahn vorstellen. So wurde es oft bezeichnet. Das ist heute ein bisschen abgedroschener Begriff natürlich. Aber als zentrale, als Nervensystem, an dem andere Leute oder andere Beteiligte ihre Daten einbringen können. Das ist so ein bisschen der Gedanke der TI. Dafür behält aber die TI oder alle Beteiligten der TI diese Informationen bei sich. Der Patient wird nichts auf seinem Telefon Informationen ablegen oder auf seinem PC zu Hause, sondern der wird die Daten immer über die EPA-Applikation der jeweiligen Krankenkassen an die Telematik-Infrastruktur übermitteln. Und das ist der große Unterschied. Bei uns verbleiben die Daten, wie gesagt, beim Urheber.
Wie könnten die beiden Dinge denn zusammenpassen oder wird das eine das andere ersetzen? Wie siehst du das? Oder gibt es da so einen Schritt für Schritt, wie der Patient das am Ende nutzen kann?
Genau, also man muss sich fragen, wo die größte Value Proposition auftritt. Und ich glaube, wie jedem Betreiber einer Haushaltspraxis ist bekannt, dass man für sowas Konnektoren benötigt. Und ich glaube, das ist genau der große Vorteil an diesen dezentralen Lösungen. Die benötigen nicht notwendigerweise einen Konnektor, der mit Signaturverfahren abgesichert irgendwie an einer Telematikinfrastruktur angeschlossen werden muss, sondern die Identitäten auf den einzelnen Endgeräten spielen hier halt die größte Rolle.
Also der Patient bekommt eine App auf sein Smartphone installiert oder muss sich eine installieren und das ist dann wie so eine Art Brieftasche, wenn ich das jetzt richtig verstehe, in der dann der Arzt Überweisungen, Stammdaten, Pässe und so weiter und so fort, Röntgenbilder verschlüsselt hineinlegen kann. Oder kannst du den Vorgang einmal konkretisieren, wie das für den Patienten am besten geht?
Ja, sehr gerne. Genau, also jeder Teilnehmer an einer dezentralen Infrastruktur bekommt ein privates oder eindeutiges Merkmal, das er mit seiner Person verbindet oder mit seiner Institution, zum Beispiel der Arztpraxis. Das ist ein bisschen so wie in der TI, der Arzt hat einen Heilberufsausweis, der Patient hat halt eine EGK oder sowas. Ne? Aber in einer dezentralen Welt sind das typischerweise private Schlüssel, über die diese Parteien verfügen, die sie auch nicht herausgeben. Und mit Hilfe dieser Schlüssel verschlüsseln sie nicht nur Dinge, sondern weisen Dinge, die sie kommunizieren wollen, auch eindeutig so aus, dass sie der Urheber sind. Und dafür benötigt man auf jeder Seite natürlich Applikationen, die diese Schlüssel verwahren. Und sowas nennt man üblicherweise in der dezentralen Welt Wallet oder Brieftasche, die diese privaten Schlüssel oder die individuellen Merkmale im Namen der Teilnehmer verwaltet auf ihren lokalen Endgeräten.
Bedeutet das wiederum, dass dann auch nur diese beiden miteinander kommunizieren können, die beiden Schlüssel haben? Oder kann letztendlich auch ein Dritter an diese Daten irgendwie rankommen?
Also Daten werden, wie gesagt, bei den Urhebern verschlüsselt. Das kennt man so vielleicht aus von WhatsApp, Telegram, Signal als Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und so gesehen findet eine Kommunikation von Daten immer zwischen zwei Parteien statt. Jetzt ist es aber mit solchen Schlüsselsystemen nicht besonders schwierig, Daten mit einem Schlüssel zu verschlüsseln und diesen Schlüssel, mit dem diese Daten verschlüsselt wurden, an andere Parteien zu übermitteln, sodass man die Daten natürlich nur einmal verschlüsseln muss und dann diese Daten anderen zur Verfügung stellen kann, indem man nur diesen Schlüssel übermittelt. Und eine der zentralen Komponenten, um das, sagen wir mal, verteilbar zu machen und nachweisbar zu machen, ist in unserem Fall Blockchain-Technologie auf Ethereum-Basis, mit der wir es ermöglichen, dass Beteiligte untereinander feststellen können, dass sie mit den richtigen Beteiligten sprechen oder verschlüsselte Daten oder die Schlüssel für diese Daten mit den richtigen Parteien austauschen.
Aber jetzt mal für mich, ich bin ja wirklich da schlicht, ne? Also, ich habe einen wunderbaren Austausch zwischen meinem Hausarzt und mir selbst und er hat Befunde und alles mir zugeschickt und die sind jetzt bei mir abgespeichert in meiner Applikation und jetzt möchte ich aber ein Röntgenbild gleich einmal beim befreundeten Orthopäden überprüfen lassen oder diagnostizieren lassen. Wie wird es denn da jetzt weitergehen, wenn ich ihm jetzt einfach dieses Bild zuschicken möchte?
Typischerweise würde dieses Röntgenbild vermutlich im DICOM-Format, vermutlich auch ziemlich groß, eher beim Arzt oder beim Radiologen verbleiben. Es ist nur für dich als Patient verschlüsselt, sodass du es entschlüsseln kannst. Wenn jetzt dieses Bild zu einem anderen Arzt gelangen soll, muss das gar nicht über deinen Rechner laufen. Nur diese Freigabe, also diese Wortverschlüsselung oder die Weitergabe dieses Schlüssels für dieses Bild, die musst du aktiv vornehmen. Man kann das System auch so gestalten, dass im Prinzip der Arzt mit dem anderen Arzt Informationen in deinem Namen austauschen darf, aber das würde man so gestalten, dass du das jederzeit nachvollziehen könntest als Patient.
Ach, guck mal, da kannst du mal sehen, was ich für ein einfacher Typ bin. Jetzt habe ich es gerade erstmal verstanden. Das heißt, ich habe letztendlich, verteile ich nur Berechtigungen an andere Menschen, dass die an meine Daten rankommen.
Genau, weitestgehend. Das ist der Grundgedanke der Dezentralität. Wo die Daten liegen, ist gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist nur, dass du als Urs oder als Beteiligter an diesen Daten die Rechte hast, sie zu sehen oder sie zu verteilen.
Wie funktioniert denn bisher der Datenaustausch dann? Also wie viele Ärzte nehmen schon daran teil? Wie weit ist das Ganze schon fortgedrungen?
Die dezentrale Patientenakte ist in der Tat eine Idee, die wir haben, die wir prototypisch umgesetzt haben, mit der man demonstrieren kann, wie so ein Flow aussieht und die definitiv nicht in der Praxis momentan Anwendung findet. Mhm. Es gibt weltweit definitiv 3 oder 4 Projekte, die an solchen Ideen arbeiten und die meisten sind etwa auf dem Niveau, auf dem wir sind, nämlich maximal im Prototypenstatus. Wir sehen aber aus ganz anderen Bereichen, ich möchte heute keinen Exkurs über Blockchains geben, aber wie stark sich dezentrales Denken oder das sogenannte Web3, also ja, dezentrale Datenstrukturen, momentan industriell durchsetzen. Das ist ein absolutes Zukunftsthema und wir glauben, dass es vor den E-Health eben oder vor E-Health-Applikationen nicht Halt machen wird. Und deswegen setzen wir da drauf. Aber ich könnte nicht sagen, dass es jetzt eine beweisfähige, prototypische Einsatzszenarien gäbe, in denen wir die DEBA jetzt schon verproben. Wir reden gerade zum Beispiel mit der Universität Siegen darüber, eine Verprobung in einem speziellen Sektor vorzunehmen. Das wird aber erst demnächst noch beschieden, ob dieser Förderantrag durchgeht bei uns. Und dann gucken wir mal, ob man zwischen verschiedenen Arztpraxen und einer sehr begrenzten Menge von PatientInnen so eine dezentrale Technologie zum Einsatz bringen kann.
Du hast ja gerade gesagt, dezentrale Datenspeicherung ist momentan en vogue. Gibt es noch andere Beispiele, wo das gerade angewendet wird?
Ja, die kennt eigentlich jeder von uns. Das ist nämlich die Corona-Warn-App. Die speichert sogar erstaunlich wenig Daten. Das wissen wir alle hoffentlich mittlerweile. Also die speichert ja wirklich nur die Hash-Signaturen von bestimmten Begegnungen, die man via Bluetooth ausgemessen hat. Da speichert man nahezu gar keine Daten. Aber das aktuellste Beispiel, was es dafür gibt, mit dem eigentlich auch jeder in Berührung kommen wird, ist der digitale Impfnachweis. Hm. Der wird tatsächlich auf den Endgeräten der NutzerInnen gespeichert und witzigerweise auch auf Papier. Man kann sich fast nichts Dezentraleres vorstellen als ein Blatt Papier. Das hat man nämlich meistens bei sich in einer Brieftasche und kann es bei Bedarf vorzeigen. Und genau das macht auch der neue Impfausweis, der gerade bürokratisch ausgegeben wird. Der wird, wie gesagt, auf den Applikationen dem Kaufpass und der Corona-Warn-App gespeichert und dann bei Bedarf vorgezeigt. Und das einzige Merkmal, das man jetzt braucht, um so einen dezentralen Impfnachweis verifizieren zu können, ist die Information, ob man den Schlüssel, mit dem dieser Impfnachweis signiert wurde, auch wirklich zu einer Stelle gehört, der man selbst vertraut. Und das war die größte Herausforderung auch bei der Entwicklung dieses Impfnachweises in Europa, sich zu überlegen, wie kann man diese zentralen oder diese Vertrauensstellen europaweit sichtbar machen.
Das ist ja nicht nur, Stefan, eine sehr moderne Technologie, die ihr einsetzt, sondern ich würde schon sagen, das ist schon sehr zukunftsorientiert, weil du da am Anfang ein bisschen vorsichtig warst. Wie kamt ihr auf die Idee, euch tatsächlich in diese Zukunftstechnologien dort hineinzubegeben? Also gerade Blockchain und Anwendung.
Ja, wie gesagt, Turbine Kreuzberg kommt eigentlich aus einer Enterprise, B2B und E-Commerce Sichtweise und wir haben sehr viele Plattformen entwickelt und Marktplätze. Und wenn man sich in so einem Umfeld aufhält, trifft man unweigerlich über Startups, die sich mit Blockchain einsetzen, im Supply Chain Umfeld zum Beispiel auseinandersetzen. Und dann beginnt man über die Technologie nachzudenken und kommt dann von der Technologie zu den Anwendungsszenarien. Das ist eigentlich so der Weg der Turbine Kreuzberg in Richtung Blockchains und dezentrale Technologien. Aber es ist auch tatsächlich in meinem Fall wirklich persönlich getrieben, weil ich mich schon seit 2018 mit dem Thema auseinandersetze und auch gerade sehr aktiv an DeFi-Lösungen, also an dezentralen Finanzen mitarbeite, viel auf Hackathons gehe und an der Debatte teilnehme, wohin sich diese Technologie entwickeln wird. Deswegen ist es bei Turbine Kreuzberg auch durch meine Person ein bisschen getrieben.
Heiwi, meinst du, die Medizin ist soweit für so moderne Technologien?
Naja, ich frage mich gerade, wer hat eigentlich einen Vorteil davon? Also zum einen, der größte Vorteil liegt ja, glaube ich, beim Patienten, weil er die Möglichkeit hat, eben seine Daten per Schlüssel freizugeben an Experten, von denen er glaubt, die könnten einem weiterhelfen. Also ich glaube, aus eigener Erfahrung, es gehen einfach viele Befunde verloren. Es gehen überraschenderweise auch viele digital gespeicherte Befunde verloren, obwohl man denken sollte, die wären immer da, aber das stimmt nicht. Und ich sehe hier schon irgendwo einen sehr, sehr großen Vorteil, wenn der Patient im Prinzip der Herr über alles ist und dann Absolut. Eben auch achten kann, dass seine Patientenakte auf diese Weise immer gut geführt ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn beispielsweise Untersuchungen doppelt gemacht werden, weil der eine Arzt nicht wusste, dass der andere Arzt vor einem halben Jahr beispielsweise ein CT der Lunge gemacht hat. Ja, das ist eine unnötige Strahlenbelastung und es gibt zwar Indikationen, wo man das so schnell hintereinander machen kann oder muss, aber das ist eher selten. Also von daher finde ich das schon Vorteil. Ich überlege gerade, wo der Vorteil für uns Ärzte wäre. Wo siehst du denn einen, Stefan?
Vielleicht am ehesten sogar bei euren Heilberufsausweisen. Mhm. Also man kann die Art und Weise, wie man solche Daten zwischen den Nutzern vermittelt, im Prinzip ziemlich frei gestalten. Man kann wahrscheinlich sogar auch bei sehr vielen Ideen, die die Telematik-Infrastruktur hat, einfach bleiben. Aber wir sehen das größte Potenzial tatsächlich in den selbstsouveränen Identitäten. Das ist ein großer Überbegriff für Technologie, die uns alle in den nächsten 4-5 Jahren in Form eines Personalausweises beglücken wird, die dafür sorgt, dass man eben nicht mehr einen Heilberufsausweis und einen Videothekenausweis und einen Fitnessstudioausweis mit sich rumträgt, sondern tatsächlich mit einer zentralen Identität, die an die eigene Person gebunden ist, öffentliche Dienstleistungen wahrnehmen kann. So, ob es jetzt der Gang zum Bürgeramt ist oder ob es eben eine elektronische Patientenakte ist. Und das medizinische System hier in der Bundesrepublik ist tatsächlich gebunden an diese, sagen wir mal, gematikorientierten Identitäten. Die arbeiten mit der Bundesdruckerei zusammen und die geben dann solche Schlüssel aus. Aber wir glauben, die Zukunft wird schon sein, dass du als Arzt oder du als Patient oder auch du als Krankenkassenmitarbeiter mit deiner persönlichen Identität ankommst, die du dir selber ausgestellt hast, die jemand anders für dich natürlich bescheinigt. Sagt, das ist wirklich ein Arzt, das ist ja kein Arzt mehr, das ist wirklich ein Erzieher und das ist eine vertrauenswürdige Person, keine Ahnung. Und diese Identität mitbringst, ohne dass du jetzt noch eine neue Applikation benötigst, ohne dass du noch einen neuen Ausweis benötigst. Aber mit dieser Applikation an allen möglichen Punkten in deinem Leben teilnehmen kannst und du als Arzt zum Beispiel genau am deutschen Gesundheitssystem.
Ja, du hast ja selber gesagt, es ist noch alles in der Anlaufphase. Und könntest du dir denn vorstellen, dass auch Apotheker oder auch Krankenhäuser als große Ketten damit involviert werden?
Definitiv. Man muss ganz vorsichtig sein, weil viele Leute assoziieren Blockchains immer irgendwie mit geldwerten Transfers. Bei uns gab es auch schon solche Ideen, wie man könnte ja im Prinzip wahnsinnig viele Abrechnungsmodalitäten zwischen Krankenkassen, Ärzten, Praxen vielleicht mit Hilfe von Blockchain-Technologie modellieren. Und ich behaupte, ja, das kann man. Aber das ist ganz bewusst eine Ideenrichtung, in die wir uns momentan nicht aktiv bewegen.
Nein, die Frage war ja, es ist ja noch alles in den Kinderschuhen steckend. Und ich denke noch einen Schritt weiter. Wie sieht es aus? Wird man die Apotheker und die Krankenhäuser auch mit so einem System glücklicher machen oder vielleicht effizienter gestalten?
Ja. Also das gesamte Gesundheitssystem, genau, es besteht ja aus vielen Komponenten, darunter Krankenkassen, Praxen und so weiter. Und ich glaube schon, dass, also im heutigen System, so wie die TI geplant ist, geht es ja erstmal darum, dass man die Kommunikation zwischen zwei Ärzten optimiert und Leistungserbringern. Danach geht es darum, dass man den Patienten mit an Bord holt und sagt, du hast jetzt mehr Rechte als Patient und darfst eben mit Einfluss nehmen, was bei dir gespeichert wird. Und der nächste Schritt, dass man auch Krankenkassen mit ins Boot holt, der steht ja an. Und was man dafür braucht, ist ja definitiv eine interoperable Infrastruktur, an die sich viele technologische Dienstleister anbinden können, ohne dass man da durch so Datensilos durch muss oder dass man irgendwie so Wallet Gardens aufbaut. Der eine darf nicht an die Daten ran, weil der andere sagt, ich habe da mein ökonomisches Interesse. Und diese dezentralen Technologien sind tatsächlich perfekt dafür geeignet, Interoperabilität zwischen solchen Systemen herzustellen. Also, weil auf Blockchains ist sowieso alles sichtbar, was jemand draufschreibt. Da muss man eh vorsichtig sein, was man da draufschreibt. Aber was vor allem sichtbar ist, sind die nicht nur die Interaktionen zwischen Parteien, sondern potenziell auch die Schemata, mit denen die sich miteinander unterhalten. Und so kann man halt sehr schnell als neuer Teilnehmer sagen, so, ich brauche nicht eure Dokumentation und ich brauche euch nicht anzurufen. Ich kann einfach als Krankenkasse aus, keine Ahnung, Südbayern, mich einfach an das System anschließen oder anfangen, mich anzuschließen, ohne dass ich jemanden fragen muss, indem ich einfach nur auf der Chain nachgucke, was die anderen denn so machen. Und so kann ich ganz einfach an einem großen entstehenden Ökosystem teilnehmen, ohne dafür, weiß ich nicht, Dokumentationen einfordern zu müssen oder bei der Gematik anrufen und mich zertifizieren lassen zu müssen.
Eine der großen Punkte, Stefan, ist ja auch, und wir haben damals im E-Rezept auch erstmal dezentral angefangen, weil die Ärzte einen ganz großen Wunsch hatten nach Sicherheit und ich bleibe Herr meiner Daten. Das ist ja sicherlich auch ein wichtiger Aspekt bei euch, oder?
Ja, definitiv. Da kommt es sogar her. Ja.
Ja. Das heißt, Heiwi, du könntest dann entscheiden, wo, was und welche Daten und wann und wie eben zur Verfügung stehen und die liegen nicht irgendwo. Das gibt uns vielleicht die Möglichkeit, mal so 5 bis 10 Jahre weiter zu gucken, Stefan, wenn du magst. Wo siehst du die DEPA in den nächsten Jahren? Wird sie gar EPA-Strukturen vollständig ersetzen oder werden EPA-Strukturen so nachziehen?
Ja.
Wo siehst du euch in 10 Jahren?
Genau, man muss halt auch ganz, also bevor ich diese Antwort gebe, ganz klar sagen, die DEPA, also eine dezentrale Patientenakte wäre nie etwas, das von einem Unternehmen ausginge oder auch selbst nicht von einer Gematik oder sowas, ganz sicher nicht von einer Turbine Kreuzberg. Wir sind Ideenschmiede, die solche Ideen vorausentwickelt und wir wollen daraus auch ganz sicher kein fertiges Produkt machen. Wenn gerade jemand zuhört, der Lust auf sowas hat, kann er gerne mit zusammenarbeiten. Wir haben da komplett offenes Ohr, aber um es ganz klar zu sagen, dezentrale Technologien sind Technologien, die durch, einfach gesagt, Communities erstellt werden, durch das Netzwerk aller Nutzer, die permanent dadurch wachsen, dass sie keiner direkt kontrolliert, sondern durch die Teilnahme des Netzwerks an ihnen wachsen. Also jeder kann da mit Ideen um die Ecke kommen und versuchen, das zu erweitern. Und so entstehen tatsächlich gerade große, also ich bin ja in der Finanzwelt durchaus unterwegs, so entstehen gerade große Lösungen in der DeFi-Welt, die tatsächlich Applikationen durch die Community getrieben bauen, die Finanzapplikationen möglich machen, die Banken heute nicht möglich machen können. Also die Community entwickelt im Prinzip etwas, was niemand wirklich kontrolliert, was aber am Ende besser wird als das, was wir die letzten 50 Jahre benutzt haben. Und genau diesen Weg, jetzt bei meinem Beispiel waren immer dezentrale Finanzen, den sehen wir auch im Bereich E-Health. Das wird ganz sicher nicht von heute auf morgen passieren, weil da ja deutlich mehr Daten, sagen wir mal, mit verbunden sind, sehr viel mehr Schemata. Feierstandard zum Beispiel, das ist deutlich komplizierter als alles, was wir über Finanztransaktionen an meiner Sicht jemals kennen. Und man wird ganz sicher als Community diesen Weg gehen müssen und gucken, wo man gewisse Dinge, die es jetzt schon gibt in der zentralen Welt, anbinden kann an dezentrale Infrastrukturen. So, also niemand wird einen Fire-Server einfach obsolet machen, den wird es weiterhin geben. Aber wenn er dezentral funktionieren muss, muss irgendwie abgesichert werden, dass er nicht an einer Stelle steht, die irgendwie down gehen kann. Ne? Der muss verteilt werden. Und das sind, glaube ich, die großen Applikationen, die in den nächsten paar Jahren gebaut werden. Das sind dezentrale Infrastrukturkomponenten für E-Health-Applikationen. Ja.
Wo würdest du denn sagen, ist die DEPA limitiert oder wo können die größten Probleme auftreten?
Wo meistens die Probleme auftreten in der Dezentralität, nämlich erstens, also ganz einfach gesagt, man kann sein Passwort oder seinen Schlüssel verlieren. Das ist eines der größten Probleme.
Das wird mir andauernd passieren.
Ja, es passiert auch hier vielen Leuten. Ne? Also tatsächlich, man muss sich über das Schlüsselmanagement Gedanken machen. Was passiert, wenn mein Handy ins Klo fällt? Dann muss ich den irgendwie wiederherstellen können. So, der normale Bitcoin-Nutzer würde sagen, ja, Pech gehabt, das geht halt nicht. Da müssen wir als anwenderfreundliches Unternehmen sagen, ja, da müssen wir uns was überlegen. Und da überlegen sich sehr viele Menschen was. Und ich behaupte, wir müssen jetzt als Turbine Kreuzberg oder selbst als E-Health oder als TI muss man sich darüber nicht viel Gedanken machen. Da machen sich schon sehr viele Leute Gedanken drüber. Also das ist das einfachste oder das bekannteste, aber relativ einfach zu lösende Problem. Also das andere große Problem in dezentralen Umgebungen ist, dass man ja jetzt keinen Server mehr hat, der alle Informationen hält und damit solche schönen Features verliert wie Suchmaschinen. Man kann nicht einfach durch eine dezentrale Patientenakte suchen. Das kann der Patient selbst. Wenn er die Daten auf seinem Telefon hat, kann er im Prinzip eine Suchmaschine darauf laufen lassen, die durch seine Akte durchsuchen kann. Aber ein Arzt kann jetzt nicht gezielt einfach durch alle Informationen der Patientenakte eines Patienten durchlaufen, wenn er nicht eine komplette Kopie dieser ganzen Patientenakte hat. Und das ist eigentlich das, was man ja gern vermeiden möchte. Man verliert im Dezentralen sozusagen ein paar sehr liebgewonnene Features aus diesen Cloud-Umgebungen, dass man alle Daten an einem Platz hat und alles machen kann. Das wird in diesem Umfeld immer ein bisschen schwieriger. Dafür gewinnt man, wie gesagt, immer Patientensouveränität und Datenhoheit.
Ja, es ist toll, dass es so Menschen gibt wie euch, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, da gibt es auch noch eine ganze Menge zu tun, um dieses Tor in die Zukunft aufzureißen und dann tatsächlich mit dieser hohen Sicherheit eben auch unterwegs sein zu können. Oder was denkst du, Heidi?
Ja, ich finde es halt verlockend, ne? Wie gesagt, es ist aus meiner Sicht könnte es Abläufe deutlich verbessern, doppelte Untersuchungen vermeiden. Der Patient könnte deutlich schneller Fachexperten vorstellig gemacht werden hinsichtlich seines Krankheitswerdeganges. Einfach nur über diesen Schlüssel. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze deutlich schneller nach vorne treibt. Einfach, es macht mir die Arbeit als Arzt natürlich auch viel, viel einfacher. Ne?
Ja, ich hätte auch noch ein ganz großes weiteres Argument, dass das demnächst auch bei der TI ansteht. Das ist nämlich Machine Learning beziehungsweise generell,
künstliche
Intelligenz, die auf Informationen neue Erkenntnisse schöpft oder nennen wir es mal den, den Computer als Arzt. Ne? Also ich behaupte auch, in 10 Jahren wird ein Rechner nicht notwendigerweise besser sein als ein guter Heil oder als ein guter Arzt. Aber natürlich wisst ihr, dass die Diagnostik mit Hilfe von Maschinen dramatisch beschleunigt werden kann. Pathologie ist immer ein gutes Beispiel, ne? Oder Krebserkennung und sowas. Und das größte Problem ist, wenn man maschinelle Intelligenz heranziehen will, benötigt man dafür eine Menge Eingabedatensätze. Ich muss ja unglaublich viel Informationen erstmal haben, wo man sagen kann, ja, das ist definitiv ein Tumorschatten hier oder das ist definitiv eine Symptomatik, die deutet auf diese Krankheit hin. Und diese Daten zu erheben, ist wahnsinnig schwierig, weil die Daten liegen ja entweder verteilt bei Arztpraxen heutzutage oder dann bei den Patienten. Und das Spannende ist, dass im dezentralen Umfeld Technologien existieren, mit denen man solches maschinelles Lernen und diese Lernprozesse auf die Patientenendgeräte übertragen kann. Das heißt, man lernt beim Patienten direkt, merkt das vielleicht ein Krebspatient, die Maschine guckt sich in diesem Informationsraum des Patienten die Daten an und sendet nur die Erkenntnisse zurück an den zentralen Server, der dann daraus eine Maschine anlernt, die zum Beispiel Krebs erkennen kann oder Krebs früher erkennen kann. Und dafür benötige ich eben nicht so einen großen Datentreuhänder, dem alle Patienten ihre Daten übermitteln, damit er da lernen kann, sondern man kann das jetzt tatsächlich verteilt auf den einzelnen Datenräumen der Patienten und Arztpraxen durchführen. Und das ist eine wahnsinnig spannende Entwicklung, gerade wenn man sich vorstellt, dass man dank Blockchain-Technologie zum Beispiel die einzelnen Erheber der Daten oder die Patienten oder meinetwegen die Radiologen damit sogar vergüten kann, dass die ihre Daten freigeben, ohne dass sie ihre echten Daten freigeben, sondern nur die Erkenntnisse. Das ist eine spannende Zukunft, finde ich.
Boah, das finde ich super spannend, muss ich sagen. Aber das ist, glaube ich, noch so ein bisschen Zukunftsmusik, auf die man sich aber freuen kann. Oder, Stefan?
Ja, also jeder soll bitte googeln nach den Stichworten Federated Learning und homomorphe Verschlüsselung. Das sind die großen Stichworte dazu. Das ist Zukunftstechnologie, die kommt in den nächsten 3-4 Jahren an. Aber ich bin sehr zuversichtlich, genau.
So, und dann frage ich dich natürlich, wir sind leider schon wieder fast am Schluss angelangt. Lieber Stefan, ganz viel Digitalisierung, jetzt ganz viel Zukunftsmusik und jetzt musst du uns aber deine lieblingsanaloge Gewohnheit beichten, die sich definitiv niemals digitalisieren lässt.
Ich bin ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, muss ich sagen. Und das Fahrradfahren wird sich ganz sicher nicht digitalisieren lassen, aber Ich selbst bin ein ausgesprochen analoger Mensch, muss ich auch zugeben. Ich arbeite natürlich den ganzen Tag im Digitalen, aber es gibt ganz viele Felder in meinem Leben, die ich lieber analog durchführe als digital, weil ich selber weiß, wem ich nicht vertrauen kann. Und deswegen bin ich ein wirklich erstaunlich analoger Mensch.
Ach, das finde ich noch sympathischer.
Und Radeln in den flachen Ländern hier in Berlin geht ja auch ganz gut. Das führt uns zur allerletzten Frage, auch kurz vor der Sommerpause, Heiwi.
Ja.
Lieber Stefan, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
Also ich denke, dass sich dadurch, dass Patienten mehr Hoheit oder mehr Informationen über ihren Gesundheitszustand, dass sich mehr solche Informationen in ihrer Hoheit befinden, dass sich dadurch das Bewusstsein für Gesundheit auch beim Patienten verändern wird. Und das, glaube ich, so ein bisschen die Vision auch von Ärzten, dass man nicht nur einfach Kranke behandelt, sondern Gesunde berät, deutlich greifbarer wird in den nächsten 10 Jahren.
Das finde ich super. Prävention.
Ja.
Und Beratung, wie man Krankheiten vermeiden kann, ist sowieso eines meiner größten Steckenpferde. Sehr schön. Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank. Wie es Tobias gerade schon gesagt hat, wir verabschieden uns jetzt hier in die Sommerpause. Das bedeutet aber nicht, dass wir nichts tun, sondern wir werden natürlich fleißig weiterhin Podcaste produzieren und sind Anfang September wieder zurück. Und wir freuen uns natürlich da auf weitere spannende Themen und interessante Gäste für die Diagnose Zukunft. Also habt einen ganz, ganz tollen Sommer, all die, die uns zuhören. Tobias, das wünsche ich dir auch an dieser Stelle, Stefan natürlich auch. Und ich glaube, ich darf heute sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei Stefan Adolf, Developer Ambassador bei Turbine Kreuzberg. Das war Diagnose Zukunft mit Tobias Leipold und
Doc Esser. So. Und somit wünschen wir allen einen schönen Sommer. Bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank, Stefan. Das war sehr spannend.
Tschüss.
Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.